Was sind eigentlich die Unterschiede von Suchmaschinenwerbung, also SEA, und von Suchmaschinenoptimierung, also SEO? Wo und wie ergänzen sich diese Disziplinen eigentlich und warum ist es so clever, beide Disziplinen miteinander zu kombinieren, um den maximalen Erfolg und die maximale Sichtbarkeit auf Google für dein Unternehmen zu realisieren? Und genau dieses Thema sprechen gleich zwei Experten miteinander. Robert, der Lead Product Expert SEO von Hanseranking, und Christopher, der Head of SEO bei Hanseranking. Auf geht's! Moin und herzlich willkommen in der bunten Welt des Online-Marketings. Mein Name ist Arthur und ich freue mich, dass du hier bist. Online-Marketing ist der Schlüssel zu Sichtbarkeit, Nachfrage und Erfolg.
Social-Media-Marketing, SEO, SEA, E-Mail-Marketing sind einige der Grundpfeiler im Online-Marketing.
Lerne, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu machen, damit es bei dir Klick macht.
Moin und herzlich willkommen zur heutigen Folge, in der es um ein ganz besonderes Thema geht, und zwar das Zusammenspiel aus dem SEA und SEO, zwei meiner Lieblingsdisziplinen im Online-Marketing. Mein Name ist Robert, ich habe tatkräftige Unterstützung dabei. Chris, lass uns loslegen.
Lass uns loslegen. Auch hallo von meiner Seite aus. Ich bin Chris, leite bei Hanseranking die SEO-Abteilung und freue mich darauf, mit dir, Robert, heute einmal zu erörtern, wie wir denn SEO und SEA eigentlich bestmöglich miteinander vernetzen können, um wirklich das Maximum rauszuholen. Starten wir mit dem ersten Punkt. Wieso ist es eigentlich so wichtig, SEO und SEA zusammenzudenken? Ganz einfach, es ist am Ende des Tages zwei Seiten derselben Medaille. Es geht darum, im Wesentlichen in Deutschland bei Google, die maximale Sichtbarkeit zu erreichen. Wenn wir uns einfach nur auf eine der beiden Disziplinen versteifen, wird das nicht funktionieren. Wenn wir uns die Suchergebnisseiten von heute angucken, die sind diverser als jemals zuvor. Google testet mehr als jemals zuvor. Es kommen immer wieder neue Aspekte rein, die man beachten sollte, neue Arten von Suchergebnissen rein, die man bespielen sollte. Und es betrifft halt einfach beide Kanäle, sowohl den Google Ads Part als auch den organischen SEO Part.
Ja, finde ich eine perfekte Einleitung, die du sagst, ne? Also in ganz, ganz vielen Beratungsgesprächen, die wir führen, fragen uns Kunden zu Beginn, worauf soll ich mich denn jetzt konzentrieren? Soll ich SEO machen? Soll ich SEA machen? Unsere Antwort ist in den meisten Fällen, wenn du kannst, mach beides. Ja, weil beides zielt darauf hinaus, die Sichtbarkeit in der Suchmaschine, wie du sagst, in Deutschland meistens Google, zu steigern. Ja, also wie geil ist es denn, wenn du nach einem bestimmten Suchbegriff, nach einem Keyword suchst und du im organischen Ergebnis auf Platz 1 landest, mit einer SEA-Anzeige oben auf der Suchergebnisseite landest, optimalerweise noch mit einem Shopping-Ergebnis, wenn wir im E-Commerce unterwegs sind, oder einem My Business-Eintrag oder Unternehmensprofil, wie es mittlerweile heißt. Ja, so eine Sichtbarkeit ist natürlich bombastisch und steigert die Klickwahrscheinlichkeit. Und das ist ja dein Ziel an erster Stelle, ja, die Sichtbarkeit in der Suchmaschine, um so die Person auf deine Dienstleistung, dein Produkt aufmerksam zu machen und in deinen Webshop, auf deine Webseite zu führen.
Absolut. Ich meine, je höher die Anzahl an Ergebnissen sind, die sie wirklich auf uns und auf unser Unternehmen beziehen, desto mehr Platz nehmen wir ein, desto sichtbarer sind wir einfach. Man kann deine Aufzählung von eben sogar nochmal einen Schritt erweitern und sagen, Google spielt bei fast jeder Suchanfrage ein FAQ-Ergebnis aus, wo ich theoretisch die Möglichkeit habe, bei jeder dieser 3-4 Fragen, die angezeigt werden, mit meinem Unternehmen, mit meiner Webseite angezeigt zu werden und den Nutzer hier auch wirklich nochmal aktiv die Fragen zu beantworten, die er zu einem potenziellen Suchbegriff haben könnte.
Ja, Chris, lass uns auch direkt loslegen mit dem ersten Punkt, wie das SEO und SEA zusammenspielen können. Ich habe hier auf meiner Liste den Punkt schnelle Sichtbarkeit und Daten stehen. Also SEO ist ja eher der langfristigere Part, ja, der Aufbau einer organischen Sichtbarkeit in den Suchmaschinen. Durch SEA können wir ziemlich kurzfristig von jetzt auf gleich im Grunde Traffic auf die Seite bringen. Von diesem Traffic profitiert dann natürlich auch das SEO.
Genau, guter Punkt. Schnelle Sichtbarkeit, schnelle Daten. Um das Ganze mit einem Beispiel aus unserem Agenturalltag tatsächlich zu beantworten. Wir haben sehr häufig den Fall, dass Kunden bei uns erstmal mit einer SEA-Dienstleistung einsteigen und erst im Verlaufe der Zeit in SEO auch übergehen. Kann verschiedene Gründe haben, beispielsweise legitimer Grund, was man häufig hört. Möchte erstmal Performance in den schnellen Anzeigen haben, sage ich mal. Ich möchte schnell Ergebnisse haben und diese Ergebnisse sollen mir dann entsprechend die SEO-Bemühungen im Anschluss auch refinanzieren. Genau, ein Punkt hier, wenn dann jemand auch im SEO einsteigt, nachdem er vorher schon SEA gemacht hat, die erste Frage, die vom SEO-Betreuer kommen wird an den SEA-Menschen ist, was sind eure Top-Performance-Keywords? Was sind die Begriffe, für die ihr wirklich Conversions erzielt, worüber Neukunden gewonnen werden? Sparen wir uns direkt einen großen Teil der Keyword-Recherche, weil wir einfach schon von Tag 1 an genau wissen, was funktioniert eher weniger. Und diese Keywords können wir dann natürlich unmittelbar in unsere SEO-Strategie einmal implementieren.
Ja, auf diesen Punkt möchte ich nochmal genauer eingehen. Ja, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil wir können natürlich im SEA direkt sehen, welches Keyword generiert uns sehr, sehr viele Conversions. Bei welchem Keyword möchten wir eine bessere organische Sichtbarkeit erlangen, um langfristig diese teuren Keywords beispielsweise nicht mehr einbuchen zu müssen übers SEA. Ne? Also dieses Zusammenspiel zwischen SEA und SEO ist hier ganz, ganz wichtig, dass wir uns hier einfach auch gegenseitig immer abholen und absprechen. Ja, ich habe dich unterbrochen, mach gerne weiter.
Alles gut. Genau, Thema teure Keywords ist ein Top-Stichwort, denn natürlich ist es so, auch im Google Ads-Bereich, es lohnt sich nicht für jedes Unternehmen, jeden relevanten Begriff wirklich zu bespielen, denn manche sind einfach so teuer, dass es schwierig ist, bei gerade etwas niedrigeren Margen sich wirklich leisten zu können, jeden Klick auf die Seite einzukaufen. Dementsprechend haben wir wirklich gezielt Begriffe, die sehr teuer sind, kann man da natürlich auch versuchen, über die organischen Ergebnisse das Ganze ein bisschen abzufedern und entsprechend die Durchschnittskosten für dieses Keyword deutlich zu reduzieren, wenn sich das halt nicht nur noch auf Google Ads, sondern auf Google Ads und ein organisches Ergebnis einfach verteilt, das, was ich dafür ausgeben muss, denn das Organische ist bekanntermaßen kostenfrei. Zweiter Punkt, beziehungsweise dritter Punkt eigentlich, zum Bereich Sichtbarkeit und Daten. Wir haben am Anfang gesagt, die Top-Performance-Keywords sind natürlich relevant. Gleichzeitig kann man das aber auch noch einmal ins Gegenteil spielen. Heißt, welche Begriffe sind wirklich aus unternehmerischer Sicht extrem relevant, weil sie genau mein Produkt beschreiben, erzielen aktuell aber sehr bescheidene Conversion Rates. Ist für uns immer ein Anhaltspunkt, wo wir dann sagen können, möglicherweise ist die Landingpage, die Zielseite einfach nicht gut genug. Lass uns da doch mal im SEO priorisiert draufschauen, bevor wir andere auch relevante Keywords angehen. Für welche Begriffe gibst du aktuell sehr viel Geld aus? Die funktionieren aber aus irgendeinem Grund nicht. Lass mal schauen, ob wir die Ursache nicht in der Landingpage finden. Grundsätzlich zum Thema Landingpage wird man sicherlich auch in ein paar Minuten nochmal kommen. Das ist aber auch ein Punkt, wo ich sagen muss, die Daten aus Google Ads sind wirklich sehr, sehr hilfreich, um organisch an der Webseite sinnvoll arbeiten zu können. Bleiben wir nochmal bei der Keyword-Strategie. Im Google Ads-Bereich ist es ja so, dass ihr euch vornehmlich auf transaktionale Keywords beschränkt. Bedeutet, Keywords, bei denen Nutzer wirklich eine Kaufabsicht haben, hat, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, den Hintergrund, unser Kunde, der Google Ads-Werbetreibende, bezahlt für jeden Klick auf eine Anzeige. Dementsprechend möchte er auch mit möglichst jedem Klick auf die Anzeige Geld verdienen. Im SEO haben wir da natürlich ein bisschen mehr Freiheiten. Da uns der Klick eben nichts kostet, haben wir auch die Möglichkeit, Nutzer ganz vorne, ganz am Anfang der Customer Journey anzuspielen und somit auch im informativen Bereich Nutzer auf unsere Seite zu bekommen, auch wenn jetzt noch gar nicht direkt eine Kaufabsicht besteht, die ihr, diese Nutzer natürlich aber auch wieder verwenden könnt durch sogenannte Retargeting-Anzeigen.
Ja, absolut. Da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, Thema Retargeting. Im SEA sammeln wir Personen, die über verschiedene Quellen auf die Webseite kommen, in sogenannten Zielgruppenlisten und richten unsere Kampagnen dann mit Remarketing-Maßnahmen auf diese Zielgruppenlisten aus. Ja, deswegen ist es super, wenn wir über verschiedene Quellen ganz, ganz viel Traffic auf die Webseite bekommen und eine möglichst große Zielgruppenliste haben, ja, weil diese Daten sich A, positiv auf den Algorithmus in unseren SEA-Kampagnen auswirken und B, natürlich durch gezielte Remarketing-Maßnahmen wir in der Customer Journey im Funnel Personen einfach nochmal abholen können. Chris, stell dir folgendes Beispiel aus der Praxis jetzt mal vor. Jemand hat einen schönen Parkettboden zu Hause, der nach einer Feier leider komplett zerkratzt ist. Ja, jetzt wird diese Person wahrscheinlich am nächsten Morgen aufwachen und seinen Laptop aufklappen und nach einer Lösung suchen, wie man diese Kratzer wieder aus dem Parkett rausbekommt. Ja, er beginnt wahrscheinlich mit einer informellen Suche. Wie bekomme ich Kratzer aus dem Parkettboden? Im SEA macht es manchmal weniger Sinn, diese Keywords zu bespielen, weil dieser Nutzer, diese Person in der Customer Journey einfach ganz weit oben noch ist oder zu Beginn in der Reise steckt und die Kaufabsicht nach einem Produkt einfach noch sehr, sehr gering ist. Deswegen macht es Sinn, in diesem Bereich organisch über einen Blogbeitrag beispielsweise ein gutes Ranking zu erzielen. Wenn diese Person dann kostenfrei oder kostenlos auf die Seite kommt und sich erstmal informiert, dann macht es durchaus Sinn, diese Person dann mit Retargeting- oder Remarketing-Kampagnen wieder zu bespielen und ihm wirklich eine Lösung vorzustellen, die er dann kaufen kann. Ja, also sei es eine Dienstleistung zum Parkettschleifen oder aber du hast ein Produkt, welches diese Kratzer rausbekommt aus dem Parkett. Diese Personen können dann über Remarketing-Kampagnen, sei es im Display-Bereich, sei es in der Suchmaschine selbst, also über RLSA-Anzeigen oder über YouTube-Anzeigen beispielsweise auch nochmal bespielt werden.
Hast du da eine Benchmark, wie häufig ihr Leute nochmal bespielt, die auf eine Webseite kamen in den Retargeting-Kampagnen?
Gute Frage. Es kommt drauf an. Ja, also es kommt auf die Branche an, auf das Produkt, wie lang die Customer Journey ist. Natürlich gibt es Bereiche, bei denen man wirklich dranbleiben muss. Ja, das sind dann Dienstleistungen oder Produkte, die nicht mal eben aus dem Bauch heraus gekauft werden. Ja, wenn der Entscheidungsweg einfach länger ist, dann sollte man hier diese Remarketing-Maßnahmen auf jeden Fall nochmal mit einbeziehen, um im Kopf des potenziellen Kunden zu bleiben. Im Bereich von so Spontankäufen ist Remarketing eher weniger genutzt tatsächlich. Ja.
Wie begegnest du dem Einwand, wenn die Leute sagen, hör mal, ich will meine potenziellen Kunden auch nicht nerven, ich will die nicht auf allen Kanälen mit meiner Werbung zu mühlen, mal ganz bewusst negativ formuliert. Wie begegnest du der Aussage?
Interessanter Punkt. Tatsächlich sieht man in der Praxis auch manchmal ein paar Negativbeispiele, wo man dann auch eher genervt ist von den Anzeigen und eher abspringt vom Kauf, weil man sich denkt, ich werde hier jetzt zu bombardiert, weil ich mir diese eine Sporttasche oder dieses Paar Schuhe angesehen habe. Wie begegnet man dieser Aussage? Wir haben im Online-Marketing super viele Möglichkeiten in der Optimierung. Also wir können hier beispielsweise im Remarketing mit verschiedenen Zielgruppenlisten arbeiten und ja, zum Beispiel sagen, Personen, die jetzt vor einer Woche auf meiner Webseite waren, die sollen nochmal über eine Anzeige angesprochen werden. Wenn sie nach 2 Wochen nicht gekauft haben, dann fallen sie aus der Liste raus und werden nicht mehr bespielt. Oder ein bestimmtes Frequency-Capping, das man einstellen kann, dass man sagt, ein Kunde, eine Kundin oder potenzielle Kundin soll maximal 5 oder 10 Mal meine Anzeige zu sehen bekommen. Wenn sie dann nicht kauft oder die Dienstleistung abschließt, dann fliegt sie auch aus der Zielgruppenliste raus. Also da gibt es verschiedene Optimierungsmöglichkeiten, um nicht diesen negativen Effekt zu erzielen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Frage, wie häufig jemand auch nochmal angesprochen wird über diese Kampagnen, sicherlich auch, sag mal, budgetabhängig ist. So, denn was gerade so in meinem Kopf rumschwirrt, gut, jetzt hat ein Nutzer 10-mal meine Anzeige gesehen, hat noch nicht gekauft. Ich spreche aus eigener Erfahrung, manchmal braucht es 100 Podcast-Folgen, um irgendwie ein Weiterbildungsprogramm zu kaufen. Heißt, es braucht teilweise auch sehr, sehr viele Touchpoints. Kann mir vorstellen, je häufiger jemand eine Anzeige sieht und nicht kauft, desto geringer ist vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann kaufen wird. Könnte ich aber durchaus auch die Strategie fahren. Ich möchte maximale Marktabdeckung und ich bespiele ihn halt noch 20 Mal mit meinen Anzeigen. Das Schlimmste, was passieren kann, er kauft weiterhin nicht, habe so ein bisschen Geld ausgegeben, aber ich habe durchaus das Potenzial, ihn trotzdem nochmal irgendwie einzufangen und dafür zu sorgen, dass er nicht zur Konkurrenz geht.
Ja, Thema Omnipräsenz, ne? Also die Bespielung eines potenziellen Kunden über verschiedene Kanäle, über YouTube, über Display-Ads, über Remarketing-Anzeigen im Suchnetzwerk, sprichst du einen richtig guten Punkt an. Der Vorteil ist im SEA, wir bezahlen wirklich nur, wenn die Person dann wirklich auch auf unsere Anzeige klickt. Ja, nur dann entstehen für uns Kosten. Die Impression an sich kostet uns erstmal nichts. Ja, deswegen, man sollte dranbleiben, wie du sagst, manchmal ist die Customer Journey auch sehr, sehr lang und der Entscheidungsweg, bis dann wirklich der Vertrag abgeschlossen wird oder das Produkt gekauft wird, kann sich auch mal sehr in die Länge ziehen, aber das muss man dann individuell schauen, ja, von Projekt zu Projekt, wie lang ist die Customer Journey, da hat man ja auch Erfahrungswerte, die wir dann auch häufig ja mit unseren Kunden selbst absprechen, ja, und schauen, okay, wie lang dauert es, bis der Kauf dann auch generiert wird. interessant ist in dem Bereich, aber jetzt schlage ich eine Brücke zu Google Analytics beispielsweise, wo man sich so diese Pfade auch ansehen kann, ja, über welche Touchpoints kam denn diese Person auf meine Website. Und da ist es manchmal sehr interessant zu sehen, dass wirklich 20 Interaktionen benötigt wurden, bis dann der Kauf durchgeführt wurde. Und je mehr Touchpoints, je sichtbarer du wirst im Internet, desto wahrscheinlicher ist es, dass das gekauft oder gebucht wird.
Ja, sind wir auch eigentlich schon direkt wieder beim Thema Customer Journey. Es funktioniert leider nicht so, dass jeder Nutzer irgendwas googelt oder auch bei Bing eingibt, so Microsoft Ads, Microsoft SEO funktioniert ja genauso, und direkt kauft. So, ich meine, du hast eine Studie, die du ganz gerne zeigst, wo es darum geht, wie im B2C bei Online-Shoppern eingekauft wird, dass es bis zu 5 verschiedene Kanäle braucht, bis Leute wirklich eine Kaufentscheidung getroffen haben, was ja auch so wieder in das Thema Omnipräsenz reingeht. Nutzer wollen Vertrauen zu einer Marke aufbauen, wollen Vertrauen zu einem Unternehmen aufbauen, brauchen teilweise halt auch deutlich mehr als einen Touchpoint, bis wirklich die Kaufentscheidung final gefallen ist.
Richtig, richtig. Also da gibt es eine interessante Studie aus dem letzten Jahr von Google selbst, wo gesagt wird, dass mindestens 5 Touchpoints oder im Durchschnitt 5 Touchpoints benötigt werden, bis der Kauf durchgeführt wird. Das ist jetzt speziell aufs E-Commerce bezogen. Deswegen, ja, wie angesprochen, also Kampagnen über YouTube, übers Display-Netzwerk, im Suchnetzwerk, über Demand-Gen-Kampagnen, dass du wirklich verschiedene Touchpoints generierst, um im Internet sichtbar zu werden.
Dazu muss man jetzt auch sagen, meine, wir beide sprechen jetzt natürlich heute gezielt über SEO und SEA. Natürlich gehört da auch noch ein paar Kanäle mehr dazu. So, das ganze Thema Social Media ist riesig und auch halt natürlich ein extrem wichtiger Touchpoint, wo man auch schauen sollte, sich nicht nur in der klassischen Suchbubble zu bewegen, sondern einfach auch den Blick darüber hinaus zu schärfen, denn machen wir uns nichts vor, es gibt gerade in der Generation Z sehr viele Leute, die starten ihre Suchen nicht mehr bei Google. Die starten dann auch gerne mal bei TikTok, wenn sie sich irgendwas anschauen wollen. Ich glaube, über 50% der Produktsuchanfragen finden auf Amazon statt. Sich nur auf Google zu beschränken, wäre ja auch falsch.
Ja, absolut. Ne, das ist ein Thema für eine eigene Podcast-Folge und da bringst du mich gerade auf eine Idee. Also da wird mit Sicherheit noch was folgen. Aber lass uns doch mal hier beim Thema SEA und SEO, beim Zusammenspiel dieser beiden Disziplinen bleiben. Lass uns doch nochmal auf das Thema verbesserte Landingpages zurückkommen. Das ist ja auch ein Punkt, der beide Disziplinen so ein bisschen berührt. Wie siehst du das?
Genau. Landingpages oder die Webseite generell ist natürlich für beide Arten von Marketingmaßnahmen essentiell. Sowohl im SEO als auch im SEO brauchen wir gute Landingpages. Jetzt ist das Thema Landingpages auf SEO und SEA bezogen grundsätzlich wie alles, was man im Marketing macht, von einem gewissen Ressourcenrahmen abhängig, wie genau ich das Ganze angehe. In der perfekten Welt habe ich so viel Geld, dass ich für meine SEA-Kampagnen ganz eigene Landingpages baue, wo ich SEO gänzlich ignorieren kann und einfach nur auf, sag mal, verkaufspsychologisches Wording gehen kann, um die Leute bestmöglich zur Conversion zu führen. Jetzt ist es aber so, im Regelfall befinden wir uns in einem Umfeld von begrenzten Ressourcen, wenn es um das Thema Online-Marketing geht, und wir müssen schauen, wie kriegen wir die am effizientesten und gleichzeitig aber auch effektivsten eingesetzt. Und hier arbeiten wir dann halt immer damit, dass Landingpages nicht nur von einer Partei genutzt werden, sondern die Seiten, die wir im SEO optimieren, dann auch gleichzeitig für bezahlte Werbeanzeigen verwendet werden können. Und im Wesentlichen geht es wirklich immer darum, ich will mal die Nutzerfreundlichkeit der Seite erhöhen, ich will die Seite möglichst relevant gestalten, damit der Nutzer alle Informationen findet, die er benötigt. Und gleichzeitig möchte ich Elemente auf der Landingpage platzieren, die den Nutzer davon überzeugen, ich bin hier richtig, die Firma weiß, was sie tut, die Produkte sind von einer gewissen Qualität, ich kann dem Unternehmen vertrauen und kann dementsprechend auch dort einkaufen. Heißt, es geht natürlich auch immer darum, die Conversion Rate möglichst zu erhöhen. Und all das sind natürlich auch Faktoren, von denen ihr im SEA profitieren könnt.
Absolut, genau richtig. Also die Nutzererfahrung mit der Zielseite ist ja auch Teil des sogenannten Qualitätsfaktors im SEA. Deswegen macht es absolut Sinn, hier einen großen Fokus auch auf die Optimierung der Landingpage zu legen. Ich unterteile das SEA immer in 2 Phasen. Im Grunde, was passiert vor dem Klick auf meine Anzeige, und mindestens genauso wichtig ist es dann, was nach dem Klick passiert. Ja, weil wie gesagt, wir bezahlen für jeden Anzeigenklick bares Geld und erwarten dann auch einen Return, der daraus resultiert. wenn wir jetzt Landingpages haben, die optimiert sind, ja, durch verschiedene Signale, die wir vorher analysiert haben, ja, ist die Conversion-Wahrscheinlichkeit einfach deutlich, deutlich höher. Wir müssen regelmäßig Tests durchführen, ja, um zu sehen, welcher Aufbau einer Landingpage einfach hier die besten Ergebnisse liefert. Ja, deswegen ist hier auch dieses Zusammenspiel zwischen dem SEA und SEO extrem wichtig, weil wir durch das SEA natürlich Signale und Nutzer auf die Seite bringen, die dann analysiert werden. Im SEO durch die On-Page-Optimierung diese Signale dann interpretiert werden und zu einer Verbesserung genutzt werden können. Thema Landingpage, ich habe es kurz angesprochen, die Nutzererfahrung mit der Zielseite ist Teil des Qualitätsfaktors von Google. Je höher der Qualitätsfaktor ist, desto günstiger können wir unsere Klickpreise dann auch gestalten oder desto günstiger sind die Klicks am Ende. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir den Nutzer direkt auf eine optimierte Landingpage führen, wo nicht viele Ablenkungen irgendwie zu finden sind, wo die Person durch wenige Klicks direkt das Ziel oder die Conversion durchführen können.
Ich würde ganz gerne nochmal, weil du eben das Stichwort Tests gesagt hast, darauf noch einmal eingehen. Denn natürlich kann man auch im Rahmen von Landingpage-Tests sich im SEO und SEA sehr gut den Ball zuspielen. Ich denke gerade an ein Szenario, ich habe eine Webseite, bin Webseitenbetreiber und möchte jetzt einen Relaunch meiner Seite machen, weil ich sage, die Seite ist veraltet, ich möchte das Ganze moderner haben, möchte einfach einen neuen Schwung reinbringen. Da kann ich natürlich auch erstmal in einem kleinen Rahmen sagen, ich optimiere jetzt ein, zwei Landingpages nach dem Muster, wie ich das mir für einen Relaunch vorstelle, stelle die Seiten strukturell, optisch so auf, wie ich das in Zukunft plane, gebe die dann einmal ins SEA-Team rüber, lass die von denen einmal im Rahmen von AB-Tests, die ihr auch konstant macht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, durchführt und ich dann natürlich dort sehr, sehr leicht und schnell die Möglichkeit habe, rauszufinden, ist das, was ich jetzt in meinem Kopf habe, das, was ich jetzt als neue Landingpage mal zu Papier gebracht habe, wirklich besser als das, was ich aktuell mache oder mache ich nicht vielleicht sogar einen Rückschritt?
Richtig, denn am Ende entscheiden die Daten. Ja? Genau. Wir sehen ja wirklich, das ist der große Vorteil auch im Online-Marketing, dass wir sehen, wie ist der Return, wie funktioniert eine Landingpage und nicht irgendwie ein Bauchgefühl, welches hier entscheidet.
Ja, und am Ende des Tages kennt das Gefühl, glaube ich, jeder Online-Marketer. Es ist leider nicht immer das erste eigene Bauchgefühl, was die richtige Entscheidung ist. Manchmal muss man sich einfach über Tests zur richtigen Entscheidung hinarbeiten. Denn, ja, wie du es eben gerade angesprochen hast, der Nutzer entscheidet darüber, was am Ende des Tages die beste Version der Seite ist, immer in der Art und Weise, wie er eben mit der Seite interagiert und auf deine Unternehmensziele einzahlt. Relativ zum Abschluss würde ich gerne nochmal zwei Themen beleuchten, die wir jetzt bislang noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Eins davon ist das Thema Google Shopping. Kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen?
Ja, absolut. Es ist im Grunde ein Paradebeispiel auch aus dem Zusammenspiel zwischen SEA und SEO, weil wir im Bereich Google Shopping mit einem Feed arbeiten. Ja, ein Produktfeed, der ja einfach sehr, sehr viele Informationen zu unseren angebotenen Produkten beinhaltet. Je besser dieser Feed gepflegt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Bereich Shopping ausgespielt werden. So ein Feed beinhaltet Informationen zum Produkttitel, eine Produktbeschreibung, gute Produktbilder, ja, noch weitere Elemente, die so ein Produkt einfach beschreiben. Wenn der Feed eine hohe Qualität aufweist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Bereich Shopping ausgespielt werden, sehr, sehr hoch. Ja, das ist jetzt seit einigen Jahren tatsächlich auch so, dass die Shopping-Ergebnisse nicht nur per bezahlte oder über bezahlte Anzeigen bespielt werden kann, sondern tatsächlich auch organisch oder organische Shopping-Ergebnisse dort aufgeführt sind. Es ist extrem wichtig, unseren Produktdatenfeed gut zu pflegen. Je besser die Daten gepflegt sind, desto günstiger werden unsere Klicks, desto mehr Sichtbarkeit können wir erreichen. Und das ist ja das Ziel, welches wir hier verfolgen. Auch eine gewisse Markenbekanntheit, die wir hier schaffen, was ja auch Thema Markenbekanntheit so eine kleine Schwierigkeit im SEO ist.
Genau, damit kommen wir dann auch eigentlich zum letzten Thema für heute. Ja, Markenbekanntheit oder grundsätzlich im SEO sind wir davon abhängig, dass Leute aktiv nach unseren Dienstleistungen, nach unseren Produkten oder nach unseren informativen Leitfäden, Ratgebern, Blogbeiträgen suchen, die wir so formuliert haben, die wir veröffentlicht haben. wir haben nicht wirklich die Möglichkeit, aktiv Nachfrage zu erzeugen, wo ihr natürlich im SEA den großen Vorteil habt, dass ihr gerade über Display-Werbung und vor allem natürlich auch über YouTube einfach aktiv Nachfrage erzeugen könnt und dafür sorgen könnt, dass Leute eben nach euch, nach euren Unternehmen, nach euren Produkten und Dienstleistungen suchen. Und somit habt ihr natürlich eine potenziell deutlich höhere Reichweite, die ihr ansprechen könnt. Die haben wir im SEO einfach nicht. Das muss man sagen, ist in dem Fall für die Disziplin isoliert betrachtet ein Wettbewerbsnachteil. Aber genau das, deshalb sitzen wir auch hier, uns klar so positionieren, dass wir sagen, SEO und SEA gehört einfach unzertrennbar zusammen. Man braucht beide Disziplinen, um wirklich die maximale Abdeckung im Suchmarkt, sage ich mal, haben zu können. Und dass wir halt eben durchaus voneinander profitieren. Denn wenn ich auch so an das Thema Markenbekanntheit über Branding-Kampagnen auf YouTube-Reichweiten-Kampagnen dort denke, das Ganze wirkt sich halt auch wieder positiv auf meine organischen Suchergebnisse aus, auf meine organische Suchperformance. Denn gibt immer ganz gerne so den Satz, der im SEO gesagt wird, Google bevorzugt starke Marken. Ist nicht falsch, aber macht die Erklärung ein bisschen zu einfach. Denn eigentlich ist es so, dass Nutzer starke Marken bevorzugen. Nutzer klicken tendenziell eher auf Suchergebnisse von Firmen, die sie kennen, wo sie ein gewisses Grundvertrauen bereits aufgebaut haben. Wie lernen Nutzer Unternehmen kennen? Häufig über Anzeigen auf YouTube, aber natürlich auch auf Social Media, um das vielleicht nochmal mit angesprochen zu haben. Denn das ist natürlich auch ein riesiger Reichweitenhebel. Ja, und dadurch, dass sie darüber Vertrauen zu dem Unternehmen aufgebaut haben, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch auf ein organisches Suchergebnis klicken. Heißt, wir haben da positive Nutzersignale, wir haben eine erhöhte Klickrate und das führt dann dazu, dass die Suchmaschine sagt, da klicken verhältnismäßig mehr Leute drauf, als ich das jetzt erwartet hätte für diese Position. Schieben wir sie doch mal ein, zwei Ebenen weiter nach vorne. Anscheinend scheinen die wirklich ein gutes Ergebnis zu liefern. Und so haben wir halt wieder den Faktor im SEO, dass wir von der Markenbekanntheit, die über andere Kanäle erzeugt worden ist, die man natürlich auch nochmal weit über das Online-Feld hinaus spielen kann, ja, dass wir auch einfach davon profitieren.
Super, super Abschluss. Also wenn ich gefragt werde zum Zusammenspiel zwischen SEA und SEO, vielleicht abschließend nochmal mein Beispiel, welches ich dann ganz gerne immer auch anbringe. Stellt euch ein Club, einen Musikclub vor. Mein Musikclub ist meine Webseite. Ja, über unsere SEA-Anzeigen versuchen wir, wie ein Promoter, wie ein Flyer-Verteiler, Personen in diesen Club zu bringen. Ja, diese Promoter erhalten eine gewisse Provision, wenn sie eine Gruppe an Personen hier in diesen Club reinbringen. Unser Ziel ist es dann natürlich immer, diese Personengruppe, die gerade durch den Promoter in den Club geführt wurde, möglichst lange im Club auch zu behalten, dass sie dann an der Bar sind und sich möglichst viele Getränke kaufen, dass sie möglichst eine gute Stimmung verbreiten und möglichst viel Spaß auf der Webseite haben. Ja, deswegen ist hier dieses Zusammenspiel extrem wichtig. Stellt euch vor, der Flyer-Verteiler bringt falsche Personen, die falsche Personengruppe in meinen Club. Die Person ist nach einer Minute wieder raus, weil die Musik nicht gefällt oder die Getränkeauswahl einfach nicht gut genug ist. Ja. Auf der anderen Seite, wenn unser Shop, in dem Fall unser Club, eine hohe Qualität liefert und die Musik gut ist und die Leute alle zufrieden sind, dann brauchen wir irgendwann auch nicht unsere Flyer-Verteiler, weil einfach ja der Shop so bekannt ist oder unser Club so bekannt ist, dass die Leute von alleine auf die Webseite kommen. Ja, und das ist so dieses Beispiel zwischen SEA und SEO, welches ich hier einfach aufführe. Man sollte beide Disziplinen definitiv auch parallel zueinander optimieren. Ja, und einfach Synergieeffekte schaffen, dass man ja möglichst sichtbar im Internet wird.
Cooles Beispiel. Ich würde sagen, Robert, danke für deine Zeit.
Danke dir, Chris.
Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere am besten jetzt den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und falls du Fragen oder Anregungen hast, lass es mich jederzeit wissen. Ich freue mich auf dein Feedback. Du findest mich auch bei LinkedIn, Instagram und TikTok. Die Links findest du wie immer in den Shownotes. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, damit es bei dir Klick macht.